SWR Aktuell Wirtschaft mit Alexander Winkler.
Eine Überraschung ist es nicht, nervig für viele Reisende, aber trotzdem. Die Gewerkschaft der Lokführer, GDL, hat nach den gescheiterten Gesprächen mit der Bahn den nächsten Streik angekündigt. Ab Donnerstagnacht sollen die Züge im Personenverkehr 35 Stunden lang, also bis Freitagmittag, stillstehen. Dabei macht die GDL inzwischen auch keinen Hehl mehr daraus, dass sie mit den Streiks auch auf die Nerven der Fahrgäste abzielt. Nicht nur, dass der Ausstand Ende der Woche quasi zeitgleich mit den heute ebenfalls angekündigten Verdi-Streiks beim Lufthansa-Bodenpersonal stattfindet. Soll. Die GDL will die Streiks in Zukunft auch nicht mehr mit 2 Tagen Vorlauf ankündigen. Das hat Gewerkschaftschef Klaus Wieselski heute gesagt.
Es folgen nach dem ersten Streik weitere Streiks ohne zusätzliche Information mit 48 Stunden Vorlauf. Und wir sagen an der Stelle auch, ja, damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr. Und ja, sehr wahrscheinlich wird auch der sogenannte Notfahrplan so nicht zu fahren sein.
GDL-Chef Klaus Wieselski. Hagen Lesch ist Gewerkschaftsexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Herr Lesch, sollten Streiks wie bei der GDL nicht primär auf den Arbeitgeber abzielen, der am Ende ja die Streikforderungen erfüllen muss?
Im Verkehrssektor oder überhaupt in der Daseinsvorsorge treffen halt Arbeitskampfmaßnahmen immer beide Seiten. Und so schlimm dieser Streik ist und so wenig man da vielleicht auch für Verständnis haben kann, muss man doch einen Punkt festhalten. Die GDL trifft durch diese Nicht-Ankündigung natürlich nicht nur die Kunden der Bahn, sondern natürlich auch den Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber durch die ja noch gestiegene Unzuverlässigkeit des Transportmittels natürlich jetzt gar nichts mehr planen kann und noch weniger Leute Fahrkarten kaufen. Insofern ist das, glaube ich, so die maximale Karte, die die GDL jetzt ziehen kann, um sozusagen den Druck auch auf den Arbeitgeber zu erhöhen.
Das heißt, Sie halten diese neue Eskalationsstufe der GDL auch für vertretbar?
Es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, ob das vertretbar oder nicht. Ich habe lediglich analysiert, warum die GDL das macht. Die Frage nach der Vertretbarkeit muss man ja beantworten vor dem Hintergrund des Blickwinkels, den man aufhat. Ja, wenn ich Gewerkschafter wäre, würde ich sagen, natürlich ist es vertretbar. Wenn ich Arbeitgeber bin, sage ich natürlich, das ist nicht vertretbar. Und wenn ich jetzt mal versuche, möglichst neutral aus Blick quasi des Ziels, ich will diesen Konflikt irgendwie lösen, da drauf blicke, dann kann ich natürlich auch nur sagen, die GDL mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn ich mit dem Kopf durch die Wand will und mir auch dieser Kompromiss, den die Moderatoren vorgeschlagen haben, eben nicht reicht, ich will unbedingt meine 35 Stunden mit vollem Lohnausgleich, ich sitze am längeren Hebel, weil ich die Bahn in die Knie streiken kann. Die Bahn ist ein öffentliches Unternehmen, sie kann nicht pleite gehen, insofern kann ich im Prinzip machen, was ich will als GDL. Wenn ich natürlich diesen Blickwinkel aufsetze, dann ist das natürlich das Instrument, um zum Ziel zu kommen.
Stichwort mit dem Kopf durch die Wand, das werfen sich ja beide Seiten vor. GDL-Chef Klaus Wieselski macht die Bahn für die gescheiterten Tarifverhandlungen verantwortlich, weil die sich vor allem bei der Reduzierung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden nicht ausreichend bewegt habe. Die Bahn wiederum wirft der GDL vor, sie sei, Zitat, stur und egoistisch. Die Forderungen seien unerfüllbar und gefährdeten massiv das Eisenbahnsystem. Sehen Sie denn noch einen Ausweg in diesem festgefahrenen Streit?
Nein, im Moment gibt es keinen Ausweg. Ich meine, das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Lösung nur am Verhandlungstisch möglich ist. Man muss miteinander reden. Immerhin hat man jetzt länger miteinander geredet. Und das Zweite ist normalerweise bei Tarifverhandlungen, dass man Kompromisse schließt. Der Vorschlag der Moderatoren war ein Kompromissvorschlag, der irgendwo in der Mitte liegt. Aber wenn die GDL sagt, ich will keinen Kompromiss, ja, dann ist die Lösung nur dann möglich, wenn die GDL irgendwann so einen Riesenschaden angerichtet hat. Ja, dass man dann sagt, okay, bevor wir es gar keine Bahn mehr haben, haben wir die 35-Stunden-Woche. Ich weiß es auch nicht. Niemand kann Ihnen sagen, wie dieser Konflikt weitergeht. Selbst der Wieselski konnte es ja nicht sagen.
Der Fahrgastverband ProBahn macht ebenfalls beiden Seiten schwere Vorwürfe. Er sieht den Bund als Eigentümer der Bahn in der Pflicht zu intervenieren. Gleichzeitig gilt in Deutschland natürlich Tarifautonomie, also eigentlich die Unabhängigkeit von staatlicher Einflussnahme. Sehen Sie denn vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit, für den Bund zu intervenieren?
Nein, das ist ja wieder dieses übliche Gerede. Wir haben ein Arbeitskampfrecht. Nein, wir haben eben kein Arbeitskampfrecht. Das ist das Problem. Sondern wir haben eine Arbeitskampfrechtsprechung. Und die Arbeitskampfrechtsprechung lässt der Gewerkschaft so ziemlich alles zu, was sie machen will. Die GDL kann auch eine Woche streiken, auch 10 Tage. Jedes Arbeitsgericht wird der GDL wahrscheinlich recht geben. Das darf sie halt alles. Was natürlich die Politik machen kann, ist Appelle an beide Tarifparteien zu richten. Das macht die Politik, das hat sie auch vorher schon getan. Allein Appelle reichen nun mal nicht. Wenn man so etwas unterbinden will, das kann man aus gutem Grunde machen wollen, weil Sie haben ja schon angesprochen, die Dritten werden massiv geschädigt und irgendwie ist es ja ein öffentliches Unternehmen. Und als Eigentümer, haben Sie ja auch gesagt, habe ich natürlich eine gewisse Verpflichtung auch. Dann muss ich entweder Beamte wieder einstellen, die dürfen nicht streiken, oder ich muss mich an das sensible Thema Arbeitskämpfe in der Daseinsvorsorge herantasten und dann beispielsweise sowas wie eine obligatorische Schlichtung vorschreiben. Nur wir haben ja gerade gesehen, die Moderatoren haben ja quasi so ein bisschen wie Schlichter fungiert, die Schlichtung ist gescheitert und die GDL kann natürlich genauso auch eine obligatorische Schlichtung scheitern lassen. Das Problem ist, solange die Gewerkschaft darauf beharrt, 35 Stunden voller Lohnausgleich mit einem Stufenplan und die Bahn geht da nicht drauf ein, solange wird es auch keine Konfliktlösung geben können.
Sagt Hagen Lesch, Gewerkschaftsexperte am Institut der Deutschen Wirtschaft, zu den neuen Streikankündigungen der GDL bei der Deutschen Bahn. Nicht kleckern, sondern klotzen. Nach diesem Motto geht die EU vor, wenn sie internationalen Großkonzernen die Grenzen aufzeigen will. Und so hat die EU-Kommission heute die nächste hohe Strafe gegen einen US-Tech-Konzern verhängt. Apple soll das EU-Wettbewerbsrecht gebrochen haben. Über die Hintergründe berichtet Paul Vorreiter.
Damit keine Missverständnisse entstehen, trägt die EU-Digitalkommissarin Vestager die Strafe für Apple Ziffer für Ziffer vor.
1,84 Billion Euros for abusing its dominant position on the market for the distribution of music streaming apps.
1,84 Milliarden Euro Strafe, weil der US-Tech-Konzern seine marktbeherrschende Stellung beim Vertrieb von Musikstreaming-Diensten missbraucht haben soll. Um was geht es konkret? Die EU-Kommission hat den Apple-eigenen App Store im Blick. Den müssen App-Entwickler von Musikstreaming-Diensten wie Spotify nutzen, falls sie iPhone- und iPad-Nutzer als Kunden gewinnen wollen. Aber Apple knüpft daran Bedingungen. Laut EU-Kommission wurden die App-Entwickler daran gehindert, Verbraucher darüber zu informieren, dass es auch billigere, alternative Angebote für Musikabos außerhalb des App Stores geben könnte.
This is illegal and it has impacted millions of European consumers. They were not able to make a free choice as to where, how and at what prices to buy music streaming subscriptions.
Das ist illegal, meint Kommissarin Vestager. Millionen Verbraucher hätten deshalb keine freie Entscheidung treffen können, wo und zu welchen Preisen sie ein Musikabo abschließen wollen. Vestager erinnerte auch daran, dass Apple von den App-Entwicklern eine Provision abverlange, wenn ihre Kunden über den App Store ihre Abonnements abwickelten. Dadurch entstünden höhere Kosten, die müssten dann wiederum an die Apple-Kunden weitergegeben werden. Das Ergebnis: Seit Jahren würden Apple-Kunden also draufzahlen, weil sie über günstigere Optionen im Unklaren gelassen würden, argumentiert die EU-Kommission. Profitieren würde davon auch der Apple-eigene Musikstreaming-Dienst Apple Music. Der CSU-Wirtschaftsexperte im Europaparlament Ferber bezweifelt hingegen eine abschreckende Wirkung. Selbst 1,8 Milliarden Euro seien ein verschmerzbarer Betrag, den Apple aus der Portokasse zahle. Aber der Streit mit Apple ist noch nicht ausgefochten. Das Unternehmen hat angekündigt, juristisch gegen die Entscheidung vorzugehen. Auch findet Apple, dass Spotify einen Großteil seines Erfolgs dem App Store zu verdanken habe. Spotify feiert die Entscheidung der EU-Kommission. Positiv äußerten sich auch europäische Verbraucherschützer.
Hintergründe zur EU-Milliardenstrafe gegen Apple von Paul Vorreiter aus Brüssel. Das Bundesamt für Justiz hat eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr gut 270.000 Verfahren gegen Unternehmen eingeleitet, die ihre Bilanzen nicht veröffentlichen. Das sei etwa jedes zehnte offenlegungspflichtige Unternehmen, berichtet das Handelsblatt. Aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Lutz Heiser.
Dass solche Verstöße nicht ganz banal sind, zeigt etwa der Fall der Signa-Tochter KDW. Über Jahre weigerte sich die Luxuswarenhausgruppe, Geschäftszahlen zu vermelden. Jetzt ist KDW insolvent und die Jahresabschlüsse einsehbar. Ein Blick in die Unterlagen zeigt aber laut Handelsblatt, schon vor Jahren hätten Gläubiger dort die Warnzeichen erkennen können. Dass so viele Firmen sich weigern, ihre Bilanzen zu veröffentlichen, kann für Geschäftspartner, Gläubiger, aber auch Anleger also drastische finanzielle Folgen haben. Und eigentlich sind auch alle Kapitalgesellschaften rechtlich dazu verpflichtet, jährlich ihre Bilanzen offenzulegen und im sogenannten Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Andernfalls drohen ihnen Ordnungsgelder. Anscheinend halten sich aber immer weniger Firmen daran. Immer mehr halten ihre Geschäftszahlen dafür lieber geheim. Die Tendenz der Verstöße gegen die sogenannten Offenbarungspflichten steigt jedenfalls seit Jahren fast zweistellig. Zugleich wurden 2023 an die 85.000 Ordnungsgelder wegen Verletzung der Offenbarungspflichten gegen Firmen verhängt, wie das Bundesamt für Justiz mitteilte. Über andere Mittel verfügt die Bonner Behörde nicht. Wie oft Firmen deswegen tatsächlich ihr Verhalten ändern, ist unbekannt.
Beim Besuch von Mercedes-Benz in Sindelfingen hat Olaf Scholz die Bedeutung der Autoindustrie für den Standort Deutschland hervorgehoben. Der Bundeskanzler sprach zunächst auf einer Betriebsversammlung vor rund 15.000 Beschäftigten und besuchte dann die Produktion der Factory 56, der modernsten Anlage des Herstellers. Zudem fuhr er selbst im E-Auto auf einer Teststrecke und im Anschluss an den Besuch erklärte der Kanzler:
Deutschland ist ein Land, in dem die Wirtschaft sehr daran hängt, dass wir erfolgreich sind beim Bauen von Automobilen, von Fahrzeugen. Mercedes-Benz, dieser Standort, ist einer, der mit der Geschichte dieses Landes und seiner Fähigkeit, Fahrzeuge zu produzieren und weltweit zu exportieren, unmittelbar verbunden ist. Hier wird auch weiter deutsche Zukunftsgeschichte geschrieben und wir sind ganz stolz. Für mich war es gut, mit den Beschäftigten zu sprechen und zu diskutieren. Gleichzeitig ist es gut zu sehen, dass hier wirklich modernste Fahrzeuge entstehen, dass auch die Elektromobilität vorankommt und dass dies in sehr modernen Produktionsstätten geschieht. Insofern ist das für mich ein Zukunftszeichen für unser Land und ein guter Besuch.
Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Sindelfingen. Und an der Börse ging es heute unter anderem um den Leverkusener Pharmakonzern Bayer, der Ende der Woche aus dem Index der 50 wertvollsten Unternehmen Europas fliegt, dem Stoxx Europe 50.
Die italienische Bank UniCredit löst den Leverkusener DAX-Konzern Ende der Woche ab. Grund für das Ausscheiden von Bayer aus dem Stoxx Europe 50 ist der kräftige Kursverlust seit Jahresbeginn. Die Bayer-Aktien notieren nach einer monatelangen Talfahrt mit rund 28 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit 2005. An der Börse bringt es der Konzern nur noch auf eine Marktkapitalisierung von 27,5 Milliarden Euro. Das ist nicht einmal halb so viel, wie der Konzern 2018 für die Übernahme des US-Agrarchemieriesen Monsanto gezahlt hatte. Mit dem Kauf hatten sich die Leverkusener unter ihrem Ex-Chef Werner Baumann auch zahlreiche US-Klagen ins Haus geholt. Diese haben den Konzern schon viele Milliarden Euro gekostet und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht. Einen schwachen Jahresauftakt legte zudem der Maschinenbau hin, eine der Stützen der deutschen Exportwirtschaft. Erneut haben die Hersteller von Anlagen und Maschinen einen Rückgang der Aufträge zu verzeichnen. Im Januar lagen die Bestellungen um 10% unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Bianca von der Au, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
Ja, und der deutsche Leitindex DAX schließt den Tag 0,1% im Minus bei 17.716 Punkten. Und das waren die Themen des Tages aus der Wirtschaft mit Alexander Winkler.